Hier haben wir also das vierte Beispiel für Glauben auf unserer Liste. Es geht hier nicht nur um Abraham, sondern auch um seinen Sohn und seinen Enkel, Isaak und Jakob. Sehen wir uns an, was diese drei Patriarchen taten. Abraham lebte in Ur in Chaldäa, einer damals sehr wohlhabenden und kultivierten Stadt, die jedoch Götzendienst trieb. Ich glaube, dass dort in erster Linie die Mondgöttin angebetet wurde. Vermutlich war Abraham ein recht wichtiger Bürger dieser Stadt. Gott erschien ihm, sprach zu ihm und sagte ihm, er solle die Stadt verlassen, seine Familie und seine Wurzeln verlassen und in ein Land gehen, das Gott ihm später noch zeigen würde. Der Autor sagt hier, er zog aus, ohne zu wissen, wohin er geht. Das ist der erste Aspekt seines Glaubens. Er gehorchte Gott, obwohl er nicht wusste, wo das hinführen würde. Ich bin mir sicher, dass viele bestätigen und sagen würden, Gott hat an einem bestimmten Punkt meines Lebens schon einmal etwas Ähnliches von mir verlangt. Er bat mich, etwas aufzugeben, etwas zurückzulassen, offensichtliche Sicherheit und Wohlstand aufzugeben, weltlichen Erfolg, Akzeptanz bei den Menschen aufzugeben und hinauszugehen, ohne zu wissen, was vor mir liegt. Das galt ganz sicher für meine erste Frau, die ich schon erwähnte, aber ich denke, das war auch bei mir der Fall. Ich denke, dass dies früher oder später fast jedem einmal widerfahren wird, der wirklich von Gott berufen ist. An einem bestimmten Punkt musst du das Vertraute und deine Sicherheiten verlassen und deinen Glauben einfach in die Hände Gottes geben. Das scheint für Gott eine absolute Grundvoraussetzung zu sein, um ein Glaubensleben zu beginnen. Der nächste Aspekt seines Glaubens betraf auch Isaak und Jakob. Es heißt im Text, sie hätten als Fremdlinge im Land der Verheißung gelebt. Da sie in Zelten wohnten, erhoben sie keinen dauerhaften Anspruch auf das Land, das ihr Erbe sein sollte. Und das ist ziemlich interessant. Sie lebten in Zelten, also einer Wohnstadt, die beweglich und nicht dauerhaft ist. Es heißt mehrmals von Abraham, er spannte sein Zelt auf und errichtete einen Altar. Das Dauerhafteste, was Abraham aufbaute, war nicht seine eigene Wohnung, sondern ein Altar für Gott. Ich glaube, es war Charles Simpson, der mal sagte, viele Christen unserer Zeit errichten ein festes Zelt und spannen einen Altar auf. Abraham hingegen hatte die richtigen Prioritäten. Der Altar Gottes war wichtiger als seine eigene Wohnung. Interessanterweise besitzen die drei Patriarchen, obwohl ihnen das ganze Territorium verheißen worden war, bis auf den heutigen Tag nicht mehr als diese Beerdigungsstätte von Machpela. Sie haben gerade genug, um darin begraben zu werden. Das war ihr Glaube. Warum war Abraham bereit, all das zu tun? Nun, es heißt in Vers 10, er habe etwas Zukünftiges gesucht. Er suchte voller Erwartung nach der Stadt, die die Grundlagen hat. In manchen Versionen heißt es nur eine Stadt. Doch der Text ist konkreter und sagt, es sei die Stadt, die die Grundlagen hat. Das ist natürlich die Stadt, die am Ende der Offenbarung beschrieben wird. Die Stadt, die Johannes aus dem Himmel herabkommen sah und deren Grundlage die 12 Apostel des Landes waren. Sehen wir uns nun auf Seite 19 in der Studienhilfe das Prinzip Nummer 5 an. Um unser gottgegebenes Erbe anzutreten, ist es oft erforderlich, auf unser weltliches Erbe zu verzichten. Ich zögerte hier, ein bestimmtes Wort in diesem Satz hinzuschreiben, nämlich das Wort oft. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht früher oder später immer erforderlich ist. Ich glaube, dass auch Jesus dies im Grunde sagt, wenn er in Lukas 14,33 erklärt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist ganz einfach und radikal, nicht wahr? Du kannst nicht mein Jünger sein, sagt Jesus, solange du deine Habseligkeit und deinen Besitz in dieser Welt festhältst. Wir hatten in der Vergangenheit viel Lehre über Jüngerschaft, die auch wertvoll war, aber ich habe vielfach beobachtet, dass bei dieser Lehre nur ganz selten betont wird, dass die Grundanforderung darin besteht, all deinen Besitz aufzugeben. Im Grunde ist es das, was Abraham tun musste. Abraham ist der Vater aller, die glauben, und wir sind seine Kinder, wenn wir in den Fußstapfen seines Glaubens gehen. Ich möchte dazu sagen, dass Gott dies nicht einfach nur aus Prinzip von dir fordert. Es gibt Prinzipien in der Bibel, doch wenn wir versuchen, auf der Grundlage von Prinzipien zu handeln, hinterlassen wir meist einen Schlamassel. Wir sind nicht sensibel genug, um zu wissen, wie man diese Prinzipien anwenden soll. Wenn Jesus dich als einen seiner Jünger auswählt, dann wird er deine Lebensumstände so arrangieren, dass du letztendlich seine Bedingungen erfüllen wirst. Mich beeindruckt seine Aussage in Johannes 15. Dort sagt er zu den Jüngern: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich denke, er sprach da nicht über die Entscheidung, die Errettung anzunehmen oder nicht, sondern über die Entscheidung zur Jüngerschaft. Ich möchte euch also in gewisser Weise frustrieren und euch sagen, ihr könnt ihm erst dann in Jüngerschaft nachfolgen, wenn er euch dazu auserwählt. Nicht die Jünger trafen die Entscheidung, sondern Jesus. Er wusste, was er tat. Wenn ihr die Evangelien studiert, werdet ihr feststellen, dass sie zur Verwirklichung seiner Entscheidung seine Bedingungen erfüllen mussten, nämlich alles, was sie hatten, verlassen. Das galt auch für mein eigenes Leben. Als ich im Jahr 1946 in den sogenannten vollzeitlichen Dienst ging. Ich hatte keine Ahnung von den Prinzipien, aber der Herr leitete mich an, wie man die Dinge tut. Damals gab ich meine Karriere auf, mein Geld, mein Land. Ich setzte den Anspruch der Berufung Gottes über den Anspruch meiner Familie. Ich gab buchstäblich alles auf, was ich besaß. Ich tat es geistlich gesehen nicht mit fliegenden Fahnen und rief: Hier bin ich, Herr, ich werde ein Jünger. Um ehrlich zu sein, ich tat einiges davon etwas widerwillig. Aber der Herr ließ mir keine Wahl. Er sagte: Wenn du in deine Berufung hineinkommen möchtest, in das, wozu ich dich berufen habe, ist das der einzige Weg. An einem bestimmten Punkt in dieser Phase befand ich mich im Land Israel, obwohl es damals noch Palästina hieß. Mein Großvater, ein pensionierter General der britischen Armee, zu dem ich als sein einziger Enkel eine enge Beziehung hatte, lag in Großbritannien im Sterben. Er hatte Krebs. Die britische Armee gestattete mir eine kostenlose Rückfahrt nach England, weil ich fast 5 Jahre in Übersee gedient hatte. Ich wollte unbedingt meinen Vater, meinen Großvater, noch einmal sehen, und ich wusste, dass er mich vermisste. Doch als ich mich darauf vorbereitete, diese kostenlose Passage nach Hause anzunehmen, gab der Herr mir eine Prophetie, die sehr anschaulich war und die nicht mein normales Denken widerspiegelte. Sie lautete: Das Schiff liegt im Hafen, die Segel sind gesetzt, die Crew ist an Bord, die Fracht ist verstaut. Wenn du jetzt einsteigen möchtest, kannst du einsteigen. Wenn du jetzt nicht einsteigst, wird das Schiff ohne dich lossegeln. Es war absolut radikal. Ich weiß, wenn ich damals irgendeine andere Entscheidung getroffen hätte, wäre ich nie in meine göttliche Berufung hineingekommen. Ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass das Christentum neben anderen Dingen eine sehr radikale Religion ist. Wisst ihr, was radikal bedeutet? Es bedeutet, dass man an die Wurzel geht. Als Johannes der Täufer Jesus als den Messias, der gekommen ist, vorstellte, sagte er in diesem Zusammenhang unter anderem auch: Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Du kannst die Äste eines Baumes abschneiden und er wird weiter wachsen. Du kannst sogar den Stamm fällen, aber der Baum bleibt noch in der Erde. Aber wenn du an die Wurzel gehst, gibt es keinen Baum mehr. Das bedeutet radikal. Die Ansprüche Jesus sind radikal. Ich möchte damit niemandem Angst einflößen oder unter Verdammnis bringen, aber ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist durch mich zu Menschen spricht, die mit dieser Entscheidung konfrontiert sein werden. Einige von euch wurden bereits damit konfrontiert. Einige von euch haben diese Entscheidung bereits getroffen. Ich möchte dir auf diesem Weg mitteilen, dass, wenn Gott in Zukunft noch etwas weiteres für dich hat, in das du noch nicht eingetreten bist, er auch weiterhin auf seine unveränderlichen Bedingungen beharren wird. Früher oder später wirst du dich hinauswagen müssen wie Abraham und alles zurücklassen müssen, und du wirst nicht wissen, was vor dir liegt. Ich tat das, wie ich eben sagte, vor 39 Jahren. Ich möchte sagen, dass ich es nie bereut habe. Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, würde ich dieselbe Entscheidung noch einmal treffen. Ich erinnere mich noch gut, ich war einmal mit einem lang gedienten Missionar aus Argentinien zusammen. Er war in den Gemeinden herumgereist und hatte über die Berufung des Missionars gesprochen. Er sagte: In diesen Gemeinden begegnete ich ziemlich vielen Menschen, die Gottes Ruf gehört, ihm aber nicht gehorcht hatten. Keiner von ihnen war glücklich. Und er fügte hinzu: Ich bin aber auch Menschen begegnet, die Gottes Ruf hörten und ihm gehorchten. Kein einziger hat es jemals bereut. Vergesst das nicht. Abraham ist unser Vorbild. Er ist der Vater aller, die glauben. Wir wandeln in den Fußstapfen seines Glaubens und wir haben dasselbe Ziel. Wie er suchen auch wir nach einer Stadt, die die Grundlagen hat, deren Erbauer und Architekt Gott ist. Wir lesen dies noch einmal in der Studienhilfe und ich belasse dieses Wort oft, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das tun sollte. Um unser gottgegebenes Erbe anzutreten, ist es oft erforderlich, auf unser weltliches Erbe zu verzichten. Dann habe ich in Klammern dazu geschrieben: Beachte die kontinuierliche Betonung auf Erbe. In der Studienhilfe haben wir auf 12 Worte hingewiesen, die die Schlüsselworte sind, und zusätzlich dazu noch das Wort Hohepriester. 3 dieser Schlüsselworte sind sehr eng miteinander verwandt. Erinnert ihr euch? Erbe. Was waren die anderen beiden? Beiden blicken in die Zukunft. Vollkommenheit und Ruhe. Erbe, Ruhe und Vollkommenheit. Sie liegen alle vor uns und hängen alle zusammen. Nur in unserem Erbe werden wir Ruhe und Vollkommenheit finden. Das liegt vor uns. Wir können uns nicht zur Ruhe setzen, bevor wir dort angekommen sind. Wir machen nun weiter mit Vers 11. Dort geht es um Sarah. In der englischen New International Version wurde dieser Vers anders übersetzt, ohne hier auf die Gründe dafür eingehen zu können. Ich persönlich halte das für einen Fehler. Die englische Standardversion dieses Verses ist korrekt. Sie entspricht etwa dem, was ich nun lese. Durch Glauben empfing auch Sarah selbst Kraft, um Samen zu empfangen, obwohl sie über die natürliche Zeit des Lebens hinaus war, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Es ist wichtig zu erkennen, dass Sarahs Glaube eine wesentliche Rolle bei der Verwirklichung der Ziele Gottes spielte. Sarah war nicht nur ein Anhängsel, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Plans. 2 hätte Abraham das Ganze beinahe scheitern lassen, weil er bereit gewesen war, Sarah gehen zu lassen. Das war eine seiner großen Charakterschwächen. Er wäre ohne Sarah nie in sein Erbe hineingekommen, weil Sarah die vorherbestimmte Mutter des Kindes war, das das Erbe bringen sollte. Und ich sage das zu den Frauen: Vergesst nicht, dass ihr genauso wichtig seid wie eure Ehemänner oder wie die anderen Männer in der Gemeinde. Eure Bedeutung liegt in einem anderen Bereich, aber sie ist nicht geringer. Ich habe große Vorbehalte gegenüber einer Präsentation biblischer Wahrheit, die andeutet, Frauen seien geistlich weniger wichtig als Männer. Ich glaube das nicht. Ich weiß, dass ich persönlich ohne meine erste und meine zweite Frau nicht einmal ansatzweise das wäre, was ich bin. Nun weiter zu Vers 12, der das Ergebnis der vorigen Beispiele beschreibt. Wir lesen den Vers und sehen uns dann die Beispiele an. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele hervorgekommen wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Das ist das Resultat der Glaubensbeispiele der vorigen Verse. Was waren die Beispiele? Nun, gehen wir zurück zur Studienhilfe zu Vers 8 bis 10. Abraham war Gottes Ruf gehorsam und verließ Ur. Er lebte mit Isaak und Jakob in Kanaan wie in einem fremden Land. Er lebte in Zelten. Er hatte keine dauerhafte Wohnstatt. Er erwartete die Stadt Gottes. Dann die beiden Prinzipien. Das erste haben wir schon erwähnt. Um unser gottgegebenes Erbe anzutreten, ist es oft erforderlich, auf unser weltliches Erbe zu verzichten. Dann noch das Resultat von Abrahams, Isaaks, Jakobs und Sarahs Glauben in Vers 12. Unzählbare Nachkommen, die das verheißene Erbe erhalten werden. Wieder geht es hier darum, das Erbe zu erlangen. Wir haben hier ein Beispiel für einen Familienglauben, der Abraham, seinem Sohn, seinen Enkel und seine Frau mit einschloss und auch noch die Frauen seines Sohnes. Ich denke, wir müssen dem Familienglauben eine größere Bedeutung beimessen. In der Bibel und im Kulturkreis der Bibel wurde weit mehr Gewicht auf den kollektiven Glauben einer Familie gelegt, als es heute bei uns in unserer zersplitterten Gesellschaft der Fall ist. Wenn eine Familie einen kollektiven Glauben bekommen kann, entfaltet sich eine enorme Kraft. Wir als Eltern dürfen das Glaubenspotenzial unserer Kinder niemals vernachlässigen. Der richtige Weg, um Kinder in ein geistliches Leben hineinzuführen, besteht darin, sie in ihrem Glauben herauszufordern. Nicht, sie für unreif zu halten, sondern ihren Glauben herauszufordern, ihnen die Nöte und Probleme mitzuteilen und sie herauszufordern, im Glauben für eine Lösung zu beten. Die Kinder, die meine erste Frau und ich großzogen, mussten so leben. Manchmal sagte Lydia zu ihnen: Wir haben kein Frühstück, Kinder, ihr solltet beten. Oder: Wir haben kein Geld, betet bitte. Wenn sie dann sahen, wie das Frühstück oder das Geld kam, dann wussten sie, dass Gott real ist. Das war etwas, das ihnen spätere Gehirnwäschen in säkularen Schulen nie mehr ganz wegnehmen konnten. Meine jüngste Tochter Elizabeth sah sehr schlecht, als sie 18 war, und jedes Jahr brauchte sie wieder eine stärkere Brille. Als wir in Ostafrika waren, sagte ich zu einem geistlichen Leiter, der inzwischen, wenn ich mich nicht irre, schon beim Herrn ist, ich sagte: Bruder Madsen, könnten Sie bitte für Elizabeths Augen beten? Er sprach ein kurzes, einfaches Gebet und Elizabeth nahm die Brille ab und setzte sie nie wieder auf. Wir haben ihr nicht gesagt, dass sie das tun solle. Sie war ein eher zurückhaltendes Kind, deshalb wollten wir sie nicht drängen. Doch nach einigen Tagen sagte Lydia zu ihr: Wie geht's denn deinen Augen? Siehst du nun besser? Sie sagte: Er hat ja dafür gebetet, oder nicht? Sie sah ausgezeichnet. Sie war hervorragend in Handarbeiten und brauchte seither nie wieder eine Brille. Sie hatte auch Probleme im Leben und geistliche Hochs und Tiefs. Doch dieses eine Erlebnis ist ein Fels ihres Glaubens, der nicht erschüttert werden kann. Gott gab ihr ihr volles Sehvermögen zurück. Wir machen nun weiter mit Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben. So steht es in vielen Übersetzungen, aber dieses Wort in ist nicht dieselbe Präposition, die auch früher schon mit in wiedergegeben wurde. Ich würde sagen, es heißt, sie starben auf dem Niveau des Glaubens. Das heißt, sie verließen dieses Niveau des Glaubens nicht, als sie starben. Das ist meine erweiterte Version, die nicht in gedruckter Form zu haben ist. Sie alle starben auf dem Niveau des Glaubens und haben die Verheißungen nicht erlangt. Aber sie sahen sie von fern und nahmen sie an und bekannten, dass sie Fremde und Pilger auf der Erde seien. Sehen wir uns zunächst einige Passagen an, auf die sich der Autor hier bezieht. 1. Mose 23, Worte, die mich immer berühren. Da ich erlebt habe, wie meine erste Frau zum Herrn ging, kann ich mich in einer besonderen Art und Weise in Abraham hineinversetzen. Ich denke, ich weiß, wie er fühlte. Es heißt, unmittelbar nach Sarahs Tod, in 1. Mose 23, 3, dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Het. Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Angesichts des heißen Klimas musste das schnell geschehen. Aber beachtet sein Bekenntnis: Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Ich denke, er hatte keine gewaltigen geistlichen Motive, als er das sagte. Bei vielem, was wir sagen, was wirklich wichtig ist, ist uns die Wichtigkeit unserer Worte, wenn wir sie sagen, meistens nicht bewusst. Doch Gott hörte das und es wurde zu seinen Gunsten überliefert. Dann könnten wir uns noch Jakobs Bekenntnis in 1. Mose 47, 9 ansehen. Ich wage zu behaupten, dass Abrahams Herz brach, als er das sagte. Mir scheint, dass sich manchmal Dinge, die wir in Augenblicken des Drucks und des Leids sagen, zu unseren Gunsten auswirken. Nun also Jakobs Statement gegenüber dem Pharao in 1. Mose 47, 9. In Ägypten gab es den Konsens, dass niemand den Pharao in wichtigen Dingen überragen durfte. Als Jakob gefragt wurde, wie alt er war, musste er sein Alter preisgeben und er war älter als der Pharao, was für den Pharao eine Ehrabschneidung war. Er sagte folgendes: Die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Nun, die meisten Leute heute wären froh über 130. Doch Jakob sagte: Im Vergleich zu Abraham und Isaak ist das ärmlich. Ist euch aufgefallen, dass auch er hier das Wort Fremder bzw. Fremdlingschaft verwendet? Das sind die Passagen, die der Autor des Hebräerbriefs im Hinterkopf hatte. Gehen wir weiter zu Vers 14, der eine Art Kommentar ist. Denn die solches sagen, also das, was wir eben gelesen haben, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Das griechische Wort Patris, das hier steht, leitet sich von Pater, Vater, ab und bedeutet eben Vaterland. Alle Patriarchen schauten nach vorne auf ein Land und nicht zurück. Sie hatten dabei einen Ort mit einem Vater im Sinn. Das ist eine sehr interessante Ableitung von Pater, Vater. Eine andere Ableitung wäre das Wort Patria, das in Epheser 3,15 erscheint, wo es über Gott Vater heißt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Statt Vaterschaft könnte man auch Familie sagen. Sowohl das Wort Familie als auch das Wort Vaterland hängen mit dem Wort Vater zusammen. Sie suchten nach einem Ort mit einem Vater. Mein Kommentar dazu lautet: Jeder wahre Gläubige sehnt sich nach einer ewigen Heimat. Es gibt kaum einen Menschen, der keine Regungen zeigen würde, wenn man mit ihm über sein Heim spricht. Das bedeutet den Leuten etwas. Sogar ich, der ich schon ziemlich alt bin, wenn ich über das Heim meiner Kindheit nachdenke und spreche, dann bewegt sich was in mir. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal einsam gefühlt hast. Ich wuchs in Großbritannien zwischen den beiden Weltkriegen auf und Großbritannien war damals noch ein sehr sicheres Land. Meine Familienmitglieder, die allesamt Offiziere der britischen Armee waren, hatten eine sichere Stellung in der Armee. Heute ist die Welt ganz anders. Fast nirgendwo findet man mehr echte Sicherheit. Weder durch die gesellschaftliche Stellung noch durch Geld. Wir leben in unsicheren Zeiten, in denen fast alle natürlichen Dinge, bei denen wir Sicherheit suchen, fast schon über Nacht zerbröckeln und verschwinden. Ich gestehe, dass ich manchmal an meine Kindheit zurückdenke und mich erinnere, wie sicher ich mich damals fühlte. Damals kannte ich nichts anderes als Sicherheit. Es gab keine Bedrohung für mich. Mein Großvater, bei dem ich lebte, während meine Eltern in Indien waren, war ein angesehener Mann in unserer Gegend und etwas von seinem Glanz färbte damals auch auf mich ab. Ich würde mich heute auch unsicher fühlen, wenn ich nicht dieselbe Überzeugung wie Abraham, Isaak und Jakob hätte. Ich glaube, dass ich auf einen Ort zugehe, an dem ein Vater ist. Ein Vaterland. Sehen wir uns kurz Offenbarung 14,1 an. Und ich sah, und siehe das Lamm, das ist Jesus, stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Diese Leute sind ganz besondere Leute in der Offenbarung. Man erkennt sie daran, dass sie den Namen Jesu und den Namen des Vaters auf der Stirn tragen. Und was auf unserer Stirn steht, veranschaulicht meiner Meinung nach das, was wir denken. Sie dachten in Vaterkategorien, wenn man so sagen kann. Sie waren in Sicherheit. Sie wussten, dass sie einen Vater haben. Sie folgten dem Lamm, wohin es auch ging. Mir scheint, dass wir in unserer Zeit, wenn unser Zeitalter allmählich zu Ende geht, und wir dem immer näher kommen, was in der Offenbarung beschrieben wird, dass wir in dieser Zeit den Namen des Vaters auf unserer Stirn haben müssen. Wir müssen in Kategorien der Sicherheit denken. Wir müssen ganz sicher sein, dass wir nicht zurückblicken, sondern wie die Patriarchen nach vorne blicken auf die Stadt, die die Grundlagen hat. Sehen wir uns nun die zwei Prinzipien an, die hier zu erkennen sind. Prinzip Nummer 6. Glaube inspiriert uns zur Hoffnung über dieses Leben hinaus. Das ist sehr wichtig. Manchmal ist die Tendenz festzustellen, den Glauben für ein zukünftiges Leben herunterzuspielen und die Welt sieht darin ein Hirngespinst. Aber ich bin froh, dass dieses zukünftige Leben Realität ist. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich mich auf den Himmel freue. Das ist ein Kennzeichen von Glauben. Er schaut nicht zurück, sondern er schaut nach vorne und nach oben. Prinzip Nummer 7 lautet: Glaube muss durch ein entsprechendes Bekenntnis zum Ausdruck gebracht werden. Das war eine Stärke Abrahams, das rechte Bekenntnis vor dem Grab Sarahs. Dieses Prinzip finden wir natürlich auch in der hier vermerkten Verweisstelle Römer 10, 9 bis 10, eine Stelle, die wir eigentlich auswendig können sollten. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Es reicht nicht, nur mit dem Herzen zu glauben. Der Glaube in deinem Herzen wird erst dadurch effektiv, dass du ihn mit dem Mund bekennst. Dieses Prinzip zieht sich in verschiedener Weise durch das ganze 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Glaube muss durch ein entsprechendes Bekenntnis effektiv gemacht werden. Nun kommen wir zu Vers 15, wo es immer noch um die Patriarchen geht. Und wenn sie sich an das Land erinnert hätten, von welchem sie ausgezogen waren, so hätten sie Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Gott schlägt nicht immer die Tür hinter uns zu. Manchmal lässt er sie offen. Wenn du dich umdrehen möchtest, dann hast du die Freiheit dazu, aber der Glaube dreht sich nicht um. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe des Öfteren Schwierigkeiten erlebt und Druck durchlebt. Und ich fragte mich manchmal, ob sich das überhaupt lohnt. Aber dann fragte ich mich, was ist die Alternative? Es gibt keine. Keine Alternative, die ich ansprechend finden würde. Ich habe die Welt 25 Jahre lang gekostet. Sie hat nichts, was mich anzieht. Ich verstehe die jungen Leute, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, sie sehen das etwas anders. Die Welt hat aus der Ferne betrachtet einen gewissen Reiz. Doch wenn man darin lebt, ist dieser Reiz dahin. Ich kann dies unterschreiben, wir sind einer himmlischen Berufung teilhaftig und wir können es uns nicht leisten, uns umzudrehen. Prinzip Nummer 9 finden wir in Vers 16. Jetzt aber wünschen sie sich ein besseres Land, ein himmlisches. Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat für sie eine Stadt bereitet. Ich denke, das bezieht sich ganz konkret auf 2. Mose 3,15. Dort finden wir die Unterhaltung Moses mit dem Herrn, als der Herr Mose nach Ägypten zurückschickt, um Israel zu befreien. Mose sagt, wenn ich ihnen sage, Gott ist mir erschienen, welchen Namen soll ich ihnen dann nennen? Gott antwortet darauf in 2. Mose 3,15. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Dieser Vers hat mich tief beeindruckt. Gott sagt, du möchtest meinen Namen wissen? Mein Name ist der Gott dreier Männer. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist mein Name, meine Benennung von Generation zu Generation. Wenn du wissen möchtest, wie du mich nennen sollst, dann nenn mich Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist atemberaubend, dass Gott sich dazu entschieden hat, bis in Ewigkeit als Gott dreier Männer identifiziert zu werden. Warum? Weil sie sich seiner nicht schämten. Weil sie das richtige Bekenntnis machten. Und deshalb sagt der Autor des Hebräerbriefs, darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden. Erinnert ihr euch, was Jesus sagte? Jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Was wir sagen, entscheidet über unser Schicksal. Gott ist der Gott derer, die ihn durch ihr Bekenntnis anerkennen. Nun folgt eine recht lange Passage und wir haben nur mehr ein paar Minuten Zeit. In dieser Passage geht es um Abrahams Bereitschaft, Isaak zu opfern. Ich nutze die paar Minuten, die wir noch haben und fange noch damit an, aber wir werden beim nächsten Mal darauf zurückkommen. Es ist eine sehr wichtige Stelle. Ich übersetze sie zunächst. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak dargebracht. Und er war bereit oder im Begriff, seinen einzigen Sohn darzubringen. Er, Abraham, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak wird deine Nachkommenschaft genannt werden. Mit anderen Worten, seine ganze Bestimmung in Gott hing von Isaak ab. Ohne Isaak hatte er keine Bestimmung. Und dennoch war er bereit, ihn in den Tod zu geben. Es heißt weiter, da er urteilte, dass Gott ihn sogar aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch bildlich empfing. In Isaak haben wir also ein Bild für die Auferstehung. Er wurde nicht tatsächlich getötet, aber er stand kurz vor dem Tod. Und Abraham war aufgrund seines Glaubens davon überzeugt, dass Gott seinen Sohn wieder ins Leben zurückholen würde, wenn er ihn im Gehorsam gegenüber Gott töten würde. Nun, damit beenden wir diese Lehreinheit.